wenn die eigenen Worte versagen, dann hat man einen Schatz, auf den man da zurückgreifen kann. Ultraleichtflugzeuge in Deutschland, die müssen ein sogenanntes Rettungsgerät an Bord haben. Das ist so eine Rakete, wiegt 30 Kilo und da ist ein Fallschirm dran. Das heißt, wenn dieses Flugzeug fliegt und der Fall der Fälle tritt ein, das Flugzeug trudelt oder eine Tragfläche bricht ab oder was halt da so alles Mögliche passieren kann, dann hat der Pilot immer die Möglichkeit, dieses Rettungsgerät auszulösen. Und dann fliegt er an diesem Rettungsgerät, es gibt natürlich trotzdem eine Bruchlandung, aber das verhebt einigermaßen und da ist noch niemand gestorben dabei. Also das hat bisher immer funktioniert. Das verhebt, könnte man sagen, das Rettungsgerät. Ich denke, das Vaterunser ist auch so eine Art oder kann so eine Art geistlicher Rettungsschirm sein. Wenn alles andere versagt, wenn es nichts mehr gibt, was hält und was trägt, wer dieses Vaterunser im Herzen hat, wer das wirklich kennt und bewohnt, der hat Worte, die er beten kann. Und es kann in einer Krise alles sein, was noch da ist und was hält und was trägt. Ich habe erlebt in einer Krise, als ich versucht war, im Sinn von, die Versuchung war, vom guten Weg abzugehen, den schmalen Weg zu verlassen, den geraden Weg mit Gott, dass mich dieses Gebet, dieser einfache Satz, führe mich nicht oder uns nicht in Versuchung, das hat mich auf dem Weg gehalten. Ich wusste nichts anderes mehr zu beten, als führe mich nicht in Versuchung. Und so konnte ich auf diesem schmalen Weg bleiben. Das Rettungsgerät bei so einem Flugzeug, das wird in guten Zeiten installiert. Das baut man nicht auf, wenn das Flugzeug schon trudelt und schlingert und wenn die Tragfläche schon halb runterhängt auf 5000 Fuß Höhe. Dann ist es zu spät, sondern das macht man in aller Ruhe. Wenn das Flugzeug am Boden steht, richtet man das Ganze ein. Und so ist es auch im geistlichen Leben. In den guten Zeiten, in den guten Zeiteln sammeln wir unseren Schatz, unsere Vorräte für die Herausfordernden, für die Zeiten der Versuchung und der Krise. Und deshalb ist es jetzt eine wunderbare Gelegenheit, sich mit diesem Vaterunser auseinanderzusetzen und es wirklich zu verinnerlichen, damit wir was haben, was uns in der Krise trägt und hält. So, jetzt gehen wir mal in die PowerPoint-Präsentation, jawohl. Also, jetzt habe ich ja schon den ersten Punkt gesagt, das Vaterunser ist ein Gebet, das in der Krise trägt. Das Zweite, was am Vaterunser so wunderbar ist, dass es ein Gebet ist, das Jesus selbst formuliert hat. Also das ist nicht die Kirche, die das irgendwann mal erfunden hat, es sind auch nicht die Apostel, sondern Jesus selber, unser Herr, unser Meister. Er hat uns dieses Gebet hinterlassen. Das macht es auch so kostbar und so wertvoll und das macht es auch so einzigartig. Denn dieses Gebet hat er uns mitgegeben und hat zu uns gesagt, so könnt ihr beten, so könnt ihr beten. Stammt direkt von Jesus. Das macht es ganz wertvoll. Was mich im Vater uns auch unglaublich fasziniert ist, dass es alle Christen verbindet. Und zwar verbindet es alle Christen von allen Konfessionen und allen Zeiten und allen Kontinenten. Das ist natürlich jetzt gewaltig formuliert, aber es ist tatsächlich so. Ich kann in eine Messe gehen, ich kann in einen lutherischen Gottesdienst gehen oder in einen reformierten, ich kann in einen orthodoxen Gottesdienst gehen oder in einen freikirchlichen. Überall wird mir das Vaterunser begegnen und ich kann es mitbeten. Wir sind da eins an der Stelle. Im Kern sind wir einig. Das heißt, durch das Vaterunser haben wir ein Gebet, das allen Christen eine gemeinsame Stimme gibt. Und das finde ich total wunderbar. Das geht sogar noch weiter. Das Vaterunser verbindet nicht nur alle Christen miteinander, sondern es verbindet sogar die Christen und die Juden miteinander. Total faszinierend, ich habe das im Buch gelesen, da schreibt er da, irgendwie, das war glaube ich ein Methodist, das ist ja so ein ganz jüdisches Gebet und das können Juden auch beten. Und ich dachte, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Und dann habe ich diese Woche mit dem Ravi, haben wir gerade mal Tovi Ben-Jorin aus St. Gallen telefoniert. Dachte, da muss man ja mal einen Ravi fragen, der sich da auskennt. Stimmt das? Und er sagt ja, der sagt ja. Er sagt, uns Christen ist nicht bewusst, was für ein zutiefst jüdisches Gebet das Vaterunser eigentlich ist. Und er hat auch gesagt, den meisten Juden ist es nicht bewusst. Denn wäre es ihnen bewusst, könnten sie es alle mitbeten. Und er hat gesagt, wenn er in einem Gottesdienst ist, dann betet er das Vaterunser mit. Da gibt es keine Probleme. Da kann er eins zu eins mitbeten. Das heißt, dieses Gebet, dieses Vaterunser verbindet nicht nur uns Christen, sondern es verbindet sogar uns Christen mit den Juden. Total faszinierend. Und genau in dieses Gebet, da gehen wir jetzt noch ein paar Minuten rein und dann anschließend gibt es das Interview. Lukas, der Mediziner, der einen Lebensbericht über Jesus geschrieben hat, einen Jesusbericht, der formuliert Folgendes im 11. Kapitel, da geht's, das ist so direkt vor dem Vaterunser, direkt bevor Jesus dieses Gebet hier raushaut, passiert Folgendes. Und es begab sich, dass er, also Jesus, an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes der Täufer, seine Jünger lehrte. Er, also Jesus, aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, und dann kommt's Vater unser. Also was wird hier beschrieben? Wir haben hier die Situation, Jesus ist mit seinen Jüngern, oder später nennt er sie auch seine Freunde, mit denen unterwegs, und er zieht sich da irgendwie immer wieder zurück, separiert sich, um zu beten. Die hatten sicher auch gemeinsame Gebetszeiten, irgendwelche Psalmen oder irgendwas, aber dann zieht sich Jesus immer wieder zurück. Und die Jünger haben gesehen, der betet. Und irgendwie war das wohl auch inspirierend, was er da getan hat. Aber sie haben nicht gewusst, wie und was hat er da gebetet. Das war nicht klar. Und deshalb traut sich mal irgendwann einer zu fragen, Herr, lehre uns beten. Bring uns bei, wie man betet. Allein diese Aussage ist schon sehr, sehr erstaunlich. Und Jesus sagt ja dann nicht, naja, das Beten, das kann man halt, gell? Das weiß man doch, wie es geht. Nee, der sagt, okay, ich bring's euch bei, ich sage euch, wie man beten kann, wie man beten lernen kann. Und uns allen ist ja klar, dass es viele, viele, viele Dinge gibt im Leben, die man lernen muss. Also Fahrradfahren, das kann man nicht einfach, das muss man lernen. Wenn die Kinder auf die Welt kommen, die können gar nichts, außer schnaufen. Und das kann man in meinem Alter dann schon wieder verlernen, dann muss man es dann wieder neu lernen. Pipi halten, das muss man alles lernen. Autofahren muss man lernen. Irgendwie Umgang mit dem PC muss man lernen. Vor ein paar Jahren, da wurde ein Pilot verhaftet, der ist ohne Lizenz 13 Jahre lang geflogen. Also er hat sich die Lizenz selber gebastelt am PC und das Know-how hat er sich am Simulator beigebracht. 13 Jahre lang Linienjets geflogen, inklusive Vogelschlag, hat er alles super überstanden. Aber da kriegt man es natürlich mit der Angst zu tun. Ja, warum? Ja, weil wir die Dinge nicht einfach so können, die muss man lernen. Und wenn da so ein Ungelernter da so ein Linienjet fliegt, das macht uns richtig viel Angst. Das muss man doch lernen, das ist doch selbstverständlich. Also wir müssen im Grunde alles lernen, wir Menschen. Und dann denkt man aber manchmal, naja, aber beten, das muss man nicht lernen. Ja, das kann man doch, das ist doch klar, das kann man. Nein, man kann es nicht so einfach. Offensichtlich muss oder kann man beten lernen. Und wenn man beten lernen kann, dann bedeutet das auch, dass es ein gutes Gebet gibt und es gibt noch bessere Gebete. Nämlich die besseren Gebete sind die von denjenigen, die es gelernt haben zu beten. Und das ist schon fast wieder ein heretischer Gedanke irgendwie, gell? Dass es bessere Gebete gibt. Aber wenn man sie lernen kann, dann müssen sie ja besser sein, sonst hätte man ja nichts gelernt dabei. Da muss es einen Unterschied geben. Also wenn man beten lernen kann, dann ist das, was Vater Unser, die Gebetsschule von Jesus. Lehre uns beten, sagen die Jünger, und Jesus sagt, okay, ich bring's euch bei. So geht es. Und dann sagt er Folgendes, hier Lukas Evangelium, Vater, so sollt ihr beten, so könnt ihr es lernen. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, gib uns unser täglich Brot Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird und führe uns nicht in Versuchung. Jetzt denkt der eine oder andere, ouch, Daniel, jetzt wird es gerade ein bisschen peinlich. Da steht hier das, Vater unser, da kennen wir es auch und hier ist irgendwie die Tinte ausgegangen, wir haben Computer oder... Warst du zu faul, das alles sauber abzutippen? Was ist das? Tatsächlich haben wir 2,5 Varianten des Vaterunsers im Neuen Testament. 2,5 Varianten. Wir haben diese Variante hier, die stammt aus dem Lukas-Evangelium, die kommt direkt aus dem Mund von Jesus. Und wir haben diese Variante hier, die stammt aus dem Matthäus-Evangelium, mitten aus der Bergpredigt, stammt auch direkt aus dem Mund von Jesus. Und bei dieser Variante, beim Matthäus-Evangelium, die direkt aus dem Mund von Jesus stammt, da ist noch der letzte Teil, da sind sich eigentlich alle einig, dieser Lobpreis, über den wird Joachim predigen in 8 Wochen, freue ich mich. Dieser Teil, der ist in den alten Handschriften gar nicht vorhanden, der kommt da gar nicht vor. Da ist man sich eigentlich ziemlich sicher, dass das ist irgendwie später reingerutscht. Deshalb haben wir 2,5 Varianten von diesem Vater unser Gebet. Hier haben wir nun mal die Übersicht. Matthäus, da ist das Ganze ein bisschen blumiger und eigentlich müsste es auch heißen, unser Vater in den Himmeln, da steht Plural. Bei Lukas ganz einfach Vater, Pater griechisch oder Abba vermutlich auf Aramäisch. Dein Name werde geheiligt, das ist identisch, dein Reich komme auch. Wille geschehe, Himmel auf Erden, fehlt bei Lukas. Unser täglich Brot gib uns heute, unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag. Bisschen irgendwie eine andere Formulierung. Vergib uns unsere Schuld, vergib uns unsere Sünden, führe uns nicht in Versuchung und der letzte Teil fehlt wieder bei Lukas. Ja, da kann man jetzt natürlich sagen, Mensch, das ist jetzt ein Problem. Ja, was hat jetzt Jesus gesagt? was hat jetzt der Jesus eigentlich uns da beigebracht? Jetzt hat er uns da 2,5 Varianten überlassen. Was ist jetzt denn das richtige Vaterunser? Was ist jetzt richtig? Was ist jetzt die Wahrheit? Was hat er denn jetzt gesagt? Ich weiß nicht, ob wir mit dieser Frage weiterkommen. Ich glaube, die richtige Frage für diesen Konflikt, oder vielleicht ist es ja nur ein scheinbarer Konflikt, ist, warum hat es dem Heiligen Geist gefallen? Warum hat es dem Heiligen Geist gefallen, uns 2,5 Varianten des Vaterunsers zu überlassen? Es wäre doch viel einfacher, gäbe es eine, dann wüsste man, das ist das richtige Gebet. So macht man es richtig. Da kann man nichts falsch machen. Aber jetzt haben wir da 2,5. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie soll ich es jetzt machen? Wie ist das zu verstehen? Jetzt ist die Antwort darauf, gebe ich zu, ein bisschen spekulativ. Aber ich finde sie trotzdem richtig. Darum sage ich sie ja. Ich glaube, es hat dem Heiligen Geist gefallen, uns 2,5 Varianten des Vaterunsers zu hinterlassen, damit wir nicht in Versuchung geraten, so ein christliches Abracadabra aus diesem Gebet zu machen. So eine Art Zauberformel, die man ganz genau richtig sagen muss und dann hat man es richtig gemacht. Und dann wird das Gebet auch erhört und dann stimmt alles, weil dann hat man es genauso gesagt, wie Jesus es gesagt hat. Und ich glaube, das kennt ihr auch, es gilt ja allgemein, dass religiöse Menschen, und da nehme ich mich mit dazu, die neigen dazu, Sprache konservieren zu wollen. Warum? Ja, weil uns diese Worte, die sind so kostbar, die sind so heilig. Was habe ich Menschen getroffen, für die Lutherbibel 1912 streiten? Die würden vermutlich für die sterben, weil das ist die einzig wahre, wirklich gute Übersetzung. Und alles andere kann man total vergessen. Das ist ihnen heilig, das ist ihnen kostbar. Es geht ja übrigens schon mit dem los hier, Vater unser. Wir sagen heute auch nicht mehr, wenn ich jetzt eine Führung mache hier durchs Haus, dann sage ich auch nicht zu denen, das ist übrigens der Pastor unser Thomas. Oder heute haben wir Stehenbiss. Das ist übrigens die Christa, die Köchin unser. Sage ich doch, oder die Julia, die Moderatorin unser. Das sagt man doch, also reden wir doch heute gar nicht mehr. So hat man vor 200 Jahren nicht geredet. Aber man hat es nicht geschafft. Und auch die ökumenische, der Ausschuss, der dieses, da waren auch Freikirchen dabei, der dieses Gebet hier quasi so formuliert hat, die haben es nicht übers Herz gebracht, zu sagen, das gehört umgestellt. Die Schweiz haben es geschafft, die Deutschen nicht. Also redet man immer noch an der Stelle wie vor 500 Jahren. Vater unser. Aber da sieht man ein bisschen was, das ist schon so kostbar. Das ist so wertvoll. Und ich würde mich ja auch als, sage mal, tendenziell progressiven Mensch bezeichnen. Aber ich bringe es kaum raus. Ich bringe es kaum gesagt, unser Vater. Das ist doch irgendwie richtig, so ist es doch besser formuliert. Also versteht ihr, da gibt's bei uns wie so eine Tendenz, dass man die Sprache erhalten will, die Formulierung, weil sie uns so kostbar ist, weil sie uns so wertvoll ist. Und das kann man in der Kirchengeschichte beobachten, das wiederholt sich da. Auch beim Vater Unser, das Paternoster, hat man noch vor 500 Jahren auf Lateinisch gebetet oder vor 600 Jahren. Dabei haben die Leute hier schon lange irgendeinen alemannischen Dialekt gesprochen. Die haben gar nicht mehr gewusst, um was es geht. Aber man wollte diese Sprache konservieren. Oder unsere amischen Freunde in den USA, von meiner Frau und von mir, sind auch Täufer, so wie wir auch. Wenn man da in den Gottesdienst geht, die lesen aus der Lutherbibel aus dem 16. Jahrhundert. Das ist ihre Bibel. Die sprechen auch nur irgendwie Deutsch, aber das verstehen die nicht und wir verstehen es auch nicht. Aber da traut sich keiner ran. Das ist doch das Richtige. Das ist so die richtige Formulierung. Und ich glaube, genau deshalb haben wir hier diese 2,5 Varianten, damit wir uns da nicht in irgendwelchen Formulierungen verlieren. Weil am Ende geht es nicht darum, dass wir das Vaterunser einfach richtig runterrasseln, dass wir es nur richtig sagen, dass wir nur die richtigen Worte in der richtigen Reihenfolge aneinandersetzen. Manchmal, da werde ich bei Beerdigungen oder Hochzeiten, da werde ich regelrecht überholt. Wenn ich da beginne, das Vaterunser zu beten und dann merke ich, das schiebt hier von hinten mit Gewalt, das geht da wumms. Und ich versuche dann da zu bremsen, das geht natürlich nicht immer. Und das ist halt ein bisschen so ein Wechselspiel. Die merken dann ja auch, dass man es vielleicht auch ein bisschen langsamer sagen kann, aber das kann man innerhalb von Sekunden kann man das raushauen. Und dann hat man es ja scheinbar richtig gebetet. Aber das ist gar nicht die Idee. Die Idee vom Vater unser ist eine andere. Die ist, dass wir entlang dieser einzelnen Themen beten. Es will uns eine Gebetshilfe sein, das Vater unser, und dass wir lernen, in rechter Weise und nicht mit den rechten Worten, sondern in rechter Weise zu beten. Wie das aussieht, das besprechen wir jetzt gleich in einem Interview. Ja, im Vorfeld dieser Predigt habe ich mit Hubert Henselmann und Anna Biedermann gesprochen. Ich darf euch mal zu mir nach vorne bitten. Hallo Hubert. Hey. So, und die Anna?
Die
Und im Gespräch habe ich gemerkt, beide, die haben wirklich was zu sagen zum Thema Vater Unser. Das sind Vater Unser Experten. Die haben Erfahrungen gemacht mit Vater Unser, die haben da was erlebt. Und wir alle, wir können profitieren von dem, was Anna und Hubert erlebt haben. Beide haben auch hier einen Artikel geschrieben in unserer neuen Zeitschrift Living News. Könnt ihr gerne mal nachlesen. Lohnt sich auf alle Fälle. Ja, liebe Anna, lieber Hubert, vielleicht machen wir es mal so zum Warmwerden miteinander, dass ihr euch kurz vorstellt. Anna, wer bist du?
Also Anna Biedermann, ich wohne mit 4 Männern zusammen in Überlingen. Das ist mein Mann, unsere 2 Söhne, 17 und 15 Jahre alt und unser Hund. Ich bin Heilpädagogin und arbeite in der Kinder- und Jugendhilfe und in der Lindenwiese bin ich seit 1999 meistens in der Kinder- und Jugendarbeit mit dabei.
Danke, das war eine umfassende Beschreibung. Super, sehr gut. Also schon eine gute Gelegenheit, da gibt es viele Anknüpfungspunkte, auch mal mit der Anna ins Gespräch zu kommen. Hubert, wer bist du? Bitte, nimm ruhig das Mikro.
Ja, danke. Ich bin der Hubert Henselmann, komme aus Pfullendorf, habe 2 Kinder, die ausgeflogen sind, 25 und 27, habe eine Frau, bin 54, meine Frau ist jünger, bei der Frau sagt man das Alter nicht, ja, habe ich mal so gehört. bin Möbelverkäufer und bin seit ungefähr 30 Jahre gläubig und bin jetzt hier in der Lindenwiese seit etwa 5 Jahren.
Danke. Kannst du gerade der Anna geben das Mikro? Ihr beide habt ja eine besondere Beziehung zum Vater Unser Gebet. Was bei der Anna jetzt was hörbar war, was sie nicht gesagt hat bei der Vorstellung, sie ist ja Schweizerin. Vater Unser ist ja Hochdeutsch oder Mittelhochdeutsch sogar, irgend sowas. Betest du das Vater Unser auf Schweizerdeutsch? Oder auf Hochdeutsch?
Ja, das ist tatsächlich so, dass ich war in vielen Gemeinden in der Schweiz, aber wir beten das Vater Unser immer auf Hochdeutsch oder Schriftdeutsch, wie wir das in der Schweiz sagen. Mhm. Aber ich kann da eine Landsmännin fragen, ob vielleicht geht es ihr anders. Martina, hast du schon mal auf Schweizerdeutsch betet in der Gemeinde?
Ja. Okay, alles klar. Also auch in der Schweiz betet man das Vater, wären wir wieder beim Thema Sprache auf Hochdeutsch. Hubert, du hast ja einen Pfullendorfer Dialekt, auch du bist nicht ganz Hochdeutsch.
Ja, Knapp drunter.
Wie ist das bei dir? Welche Variante bevorzugst du?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Super.
Nee, wirklich. Also ich glaube, ich tue es ein bisschen mixen vor Gott, weil Gott ist der Einzige, der mich versteht. Also ganz versteht. Vollkommen versteht. Das heißt, bei Gott gibt es kein Missverständnis. Ich habe bei mir auch Kundschaft, das sind auch so Schweizer. Und da muss ich mich immer ziemlich gewählt ausdrücken. Und bei Gott ist es so entspannt, da kann ich das einfach lassen. Er versteht mich eh. Egal, ob Schwäbisch, Hochdeutsch, kann ich eh zu gut. Aber er versteht mich.
Wir verstehen dich auch. Danke.
Danke.
Gut, also, dann steigen wir jetzt mal ein bisschen ein. Hubert, ja. Kannst du mal kurz erzählen, wann hast du das Vaterunser für dich entdeckt als Gebet?
Ja, also ich war ab 2001 ungefähr 10 Jahre weg vom Glauben, nicht vom Glauben, aber weg aus einer Gemeinde, bin auch nicht mehr gehorsam mit Gott gegangen und bin dann 2011 in schwere Lebenssituationen gekommen. Ich bin dann engagiert worden als Mittler in Krisensituationen und das hat mich so überfordert, dass ich dann wieder ins Gebet gegangen bin, 2013, und habe dort dann das Vaterunser wieder kennengelernt. Bin zuerst rein mit meinem seelischen Empfinden rein, habe gesagt, Gott, bitte hilf da, bitte da, bin ich nur dein Kind. Das war so das Gebet jeden Tag und das hat es in mir immer noch verrückter gemacht. Und dann war der Gedanke, folge dem Vater des Vaterunsers. Und dann habe ich das gemacht und habe dann gemerkt, die Reihenfolge, zuerst der Vater in den Mittelpunkt zu stellen, dann sein Reich und dann meine Anliegen, das hat mich letztendlich befreit. Also als ich zu meiner Anliege kam, war ich frei. Und die Umstände waren immer noch da, die sind heute noch da, aber ich bin freier geworden da drin.
Danke, Hubert. Welche Aspekte sind dir besonders wichtig am Vaterunser? Du hast uns jetzt schon den Pfad des Vaters ja. Genannt. Gibt es noch andere Aspekte, die dir da wichtig sind, die
also schon, tragen? Ja, schon die Reihenfolge. Ja. Also die Reihenfolge war wichtig, dass der Vater in den Mittelpunkt zu stellen für mich schon das Wichtigste war als Person. Das Zweite dann seine Anliegen und das Dritte dann komme ich. Mhm. Und die Reihenfolge, die macht frei. Das hört sich menschlich gerade kontraproduktiv an, aber das ist Gottes Geheimnis, dass er auf dem Weg einem frei macht, wenn man die Prioritäten setzt. Er an erster Stelle, sein Reich und dann ich. Und das ist echt gut. Das Zweite, was ich mir noch notiert habe, war das Wir-Gebet. Also es heißt, geh in dein Kämmerlein und bete unser Vater. Mich hat das mit allen Christen, so auch mit euch, einfach verbunden. Weil ich bete nicht nur für mich, ich bete für euch mit. Und das ist eine ganz tolle Sache.
Du hast im Vorfeld gesagt, dass man dich regelrecht reinzwingen muss. Du musstest dich reinzwingen in das Vaterunser. Das hört sich als also nicht gerade inspirierend an. Soll ja alles auch ein bisschen schön sein. Kannst du da ein bisschen dazu was sagen, zum Reinzwingen? Was ist da das, der befreiende Aspekt da drin?
Also am Anfang kann man so sagen, war ich Sklave meiner Seele. Das heißt, meine Seele hat geschrien, meine Gefühle, und die waren echt. Meine Gefühle haben gesagt, du bist in schweren Umständen, dir geht's nicht gut. Du weißt nicht mehr mal sicher, ob du Kind Gottes bist. Also bring das so lange vor Gott, bis er dir eine Antwort gibt. Und ich habe immer vor Gott geschrien, gefleht, und ich bekam eigentlich keine richtige Antwort. Ich wurde auch innerlich nicht frei. Und dann habe ich den Vers bekommen, kennt ihr, denke alle, lobe den Herrn, meine Seele. Und damit gebietet David der Seele, dass sie Gott loben soll. Und dann bin ich in das Vaterunser gegangen und sage, okay Seele, jetzt gehen wir da hin und loben den Vater. Nein. Danke Vater, dass du so gut bist. Danke, dass du die Liebe bist. Danke, dass du in deiner Liebe so geduldig mit mir bist. Und wo ich das gebetet habe und dann für sein Reich eintreten bin, hat sich das da drin gewandelt. Das heißt, ich habe meine Gefühle da rein gezwungen und dann sind die aber auch gefolgt. Dann war ich nachher auch glücklicher.
Ja. Danke, Hubert. Ja, bitte. Anna, wie bist du drauf gekommen, das Vaterunser für dich zu beten und wie wurde es für dich zum Schatz?
Also ich suchte so mit Anfang 20 nach einer Struktur, einem Gerüst, wie ich beten kann. Die Anrede, mein lieber Herr Jesus, fand ich nicht mehr altersgemäß und was damals so üblich war, so guten Morgen, Heiliger Geist, fand ich auch nicht so gut. Und es war auch unbefriedigend, wie ich die Art, wie ich betete, fand ich so, mach das, bitte hilf dort und danke für das. Es war einfach nicht so befriedigend. Ich suchte und fündig wurde ich dann im Vater Unser. Jesus hat uns das als Vorlage geschenkt und da bin ich fündig geworden.
Was ist der größte Trost für dich im Vaterunser? Welcher Aspekt, würdest du sagen, beglückt dich am meisten?
Es gibt eine klare Struktur vor, die mir Halt und Sicherheit gibt. Es hilft mir, Dinge in die richtige Reihenfolge zu stellen. Nicht meine Verzweiflung und meine Ohnmacht stehen an erster Stelle und diese Gewissheit gibt mir Trost. Gott hat alles im Griff und ich muss nicht verzweifeln.
Du, das fand ich auch noch interessant, du betest das Vaterunser beim Joggen. Darf man das? Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Finde ich sehr inspirierend.
Ja, es ist tatsächlich so, dass Joggen und das Vaterunser für mich seit ungefähr 2 Jahrzehnten zusammengehören. Das hat sich intensiviert, wo wir kleine Kinder hatten. Da war mein Mann, musste um 7:10 aus dem Haus am Morgen. Und ich wusste, wenn ich Zeit mit Gott verbringen wollte, dann musste es vor 6:50 sein. Also schnürte ich meine Joggingschuhe um 6 Uhr und joggte los. Ja, das war eine Zeit mit Gott. Das war für mich wahnsinnig wichtig. Das war eine Überlebensstrategie und daraus habe ich sehr viel Kraft für den Alltag gezogen.
Und wie gelingt es dir? Ich stelle mir da vor, da läuft man da so durch die Gegend, da gibt es so viel zu sehen und zu hören und zu riechen. Wie gelingt es dir, und das gilt jetzt nicht nur fürs Joggen, sondern grundsätzlich beim Gebet nicht abzuschweifen, sondern da dran zu bleiben, fokussiert zu bleiben?
Gar nicht.
Ach so.
Früher verurteilte ich mich dafür, dass ich immer wieder abgeschweift bin und ich habe gesagt, Anna, du musst das hinkriegen, du musst das hinkriegen. Heute denke ich, Gott und Muss, das passt einfach nicht zusammen. So nehme ich die Abschweifungen wahr, spüre nach und versuche sie zu integrieren ins Vaterunser. Und wenn es vorbei ist, dann gehe ich einfach wieder zu meinem Gerüst, zum Vaterunser und bete weiter.
Das ist wirklich mal sehr befreiend, ja. Vielen Dank. Hubert. Im Vorfeld hast du den Satz geprägt von der Freiheit in der Ordnung. Ich glaube, wir ahnen schon ein bisschen, was du uns jetzt sagen wirst, aber führ es noch mal ein bisschen aus, bitte.
Das ahnst du jetzt sicher, weil ich verstehe. Ach so. Ich verstoße jetzt offiziell gegen das Gemeindeforum. Ich mache Opel-Werbung. Ja, genau. Das ist mir dabei gekommen, einfach. Ich hatte, der erste, wo ich in Ausbildung war in Moosbach, war ein Opel Manta. mit Recaro sitzen. Das war noch kurz vor dem Film Manta Manta. Also als die Witze kamen, haben ihn dann abgestoßen. Aber das war für mich das Größte. In dem Manta, in der Recaro sitze, drin zu sitzen und dann super Mucke und dann auf der A81 Richtung Heilbronn. Da war ich der King der Freiheit in diesem Recaro-Sitz, in diesem Manta. Das kann man gar nicht genug betonen. Und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte während der Fahrt in dieser Freiheit gesagt, Mensch, die Leitplanke, die schränkt mich so ein in dieser Freiheit. Die Hinweisschilder, sowas Bescheuertes. Und dann vielleicht hatte ich manchmal auch noch einen Beifahrer, der sich auskennt. Das ist ja beschissen. Ja. Und genau so sehe ich Ordnung von Gott, wenn Gott sowas gibt wie das Vaterunser, dann hat es deinen Sinn, dass man da drin unglaublich frei sein können, unglaublich entfalten können, aber in seiner Ordnung. Und das ist ein Schutz für Freiheit für mich. Ja.
Vielen Dank, Hubert. Ja. Ich bin dieses Bild, gell? Manta, Musik, das lenkt mich jetzt ein bisschen ab. Ich
muss ja, damals aber hatte ich noch langes blondes Haar.
Ich habe mich nicht getraut zu fragen. Ich wollte es eigentlich fragen. Oh Mann.
Aber kein Fuchsschwanz.
Okay. Also mir landet irgendwie immer beim Thema Opel hier. Das muss man jetzt mal...
Ja, das stimmt.
jetzt nochmal ein ernsteres Thema. Für manche, ich denke sogar für viele, gehen die Herausforderungen vom Vater unser schon los mit dem ersten Wort. Vater. Vater, weil... jeder hat ja eine Vatererfahrung. Auch wer keinen Vater hat, hat eine Vatererfahrung. Anna, was rätst du Menschen, die eine schwierige Vatererfahrung haben, ein schwieriges Vaterbild? Wie kann man diese erste Hürde bereits gut nehmen?
Ja, ich denke, der eigene leibliche Vater oder Stiefvater oder Pflegevater oder Opa schwingt immer gefühlsmäßig mit. Und ich glaube, es gibt wirklich viele Menschen, die bereits bei diesem Wort Vater schon erzittern. Und möglicherweise ist dann auch übergangsweise wichtig, dass es das Gebet mit Jahwe im Himmel anfängt und sich einfach über die Zeit dann ein anderes Vaterbild bilden muss.
Kannst du den Begriff Jahwe kurz erklären?
Oder? Das kannst du gut.
Okay, das ist der, so stellt Gott sich selber vor, den Mose, als ich bin, der ich bin. Also wir haben Gott nicht den Namen gegeben, Jahwe, sondern er hat sich selber diesen Namen gegeben. So stellt er sich vor. Und du schlägst diesen Namen vor als Ersatz für Vater, wenn das zu schwierig ist.
Genau, einfach beispielsweise.
Ja, okay, ja, vielen Dank. Hubert, eine weitere Frage war, gibt es aus deiner Sicht auch Dinge, die man beachten muss, hier, wenn man mit Manta unterwegs ist? No-Gos, gibt es Gefahren? Also was würdest du sagen, was ist das No-Go beim Vater unser Gebet oder Beten?
Ja, also No-Go ist für mich, beziehungsweise ist auch gleichzeitig ein Rat. Ich würde immer das Vater unser und die Bibel zusammennehmen. Weil wenn ich schon anfange mit dem Thema Vater, wo du es auch schön gesagt hast, dass es einfach unser Abba-Vater ist, dann hat dieser Vater Wesenszüge. Und ich muss jetzt erst mal wissen, zu wem bete ich überhaupt? Und wenn ich nicht die Bibel dazu nehme und die Inhalte der Bibel, die den Vater beschreibt, dann komme ich irgendwo im seelischen Nirvana raus. Und das ist für mich ein No-Go. Dann bete ich irgendeinen Vater an, das ein völlig verdrehtes Bild hat. Und das ist für mich halt sehr, sehr hilfreich gewesen, einfach Gebet und Bibel. Und dann zum Beispiel die Früchte des Geistes zu nehmen. Das ist für mich immer ein guter Anfang, zu sagen, der Vater ist Liebe. Und die Liebe drückt sich aus, dass er langmütig, geduldig mit mir ist, dass er sanftmütig zu mir ist, dass er sich freut, wenn ich zu ihm komme und so weiter. Da kriege ich ein ganz reelles Bild von ihm, wie er ist.
Also mit der Bibel lesen, beziehungsweise das No-Go wäre, Vater unser nicht ohne die Bibel beten.
Ja, ich bete ja schon frei, aber ich hole mir, das Bild von Gott aus der Bibel. Das ist entscheidend.
Ja, okay, sehr gut. Ja. Gut, dann die letzte Frage an euch beide. Kriegt jeder nochmal das Mikro? Was würdet ihr uns raten? Wie kann das Vater unser, ich sag mal, schnell zu einer inspirierenden Erfahrung werden?
Ja, man muss sich einfach darauf einlassen, weil es ist ein sehr lebendiges Gebet und wir entwickeln uns immer wieder. Und ich finde, das Gebet, das Vater unser, hat dann immer wieder neue Aspekte, die einem wichtig werden. Und das finde ich eigentlich das Spannende am Vater unser.
Also ich habe mir so drei Punkte aufgeschrieben, die finde ich wichtig sind am Anfang, also Regelmäßigkeit ist wichtiger wie Länge. Jeden Tag 5 Minuten ist 10-mal besser wie einmal in der Woche 3 Stunden. Das ist das Erste, einfach weil es ja heißt, unser täglich Brot ist ein tägliches Gebet. Das Zweite ist, dass man langsam, Schritt für Schritt, diese Stationen, Vater, dann dein Reich komme, dein Wille geschehe, mit der Bibel füllen kann. So ein ganz kleiner Schritt und das dann einfach auch betet. Und das Dritte ist immer, in dem ganzen Gerüst der Heilige Geist nicht zu vergessen. Also ich habe das so oft erlebt, dass er mich einfach in den Stationen im Gebet, an was erinnert, wo ich beten soll, da einfach offen bleibe.
Gut, vielen herzlichen Dank. Bitte. Auch für eure Bereitschaft, so offen zu teilen. Gebt ihnen bitte einen Applaus für ihren Mut. Applaus